Seelenfutter Folge 96 vom freien Leben und einem fallenden Tropfen. Gedichte von Luise Esten und Wilhelm Wackernagel.
Mag in schreckenden Gesichtern bang vor mir das Schicksal stehen? Nie soll mich der Schmerz vernichten, nie zerknirscht und reuig sehen.
Ja, das könnte mein Motto sein im Moment. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Seelenfutters. Und selten habe ich so dringend gebraucht wie heute, muss ich ehrlich sagen. Und dann auch noch mit wunderbaren Zeilen. Herrlich.
Ja, das ist natürlich so eine Art offene Selbsthilfegruppe, die wir euch ja heute einladen.
Ja.
Von Leuten, die so ein bisschen Seelenbooster brauchen. Da haben wir heute mal was im Programm.
Genau, und zwei tolle Autoren, also wir sind eine Autorin, einen Autoren, wir kennen sie beide nicht, also ich kenne nicht Luise Esten, Friedemann.
Ich kenne nicht Wilhelm
Wackernagel. Genau, Wilhelm Wackernagel, genau.
Never
und
ever.
Wir sind vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Friedemann Magor, Pastor in Husum, und das bin ich, die Susanne Gasowski, in Tating, in ihrem Büro, Autorin und Journalistin. Und wir stellen uns hier ja immer gegenseitig Gedichte vor und Dichterinnen und Dichter, wie wir jetzt gerade feststellen, und stellen dazu Bibelworte und schauen, was sich daraus ergibt. Und ich glaube, diesmal, also diese Folge, da ergibt sich wirklich, also für mich was ganz Wunderbares daraus.
Das wollen wir mal sehen.
ja, also doch, ich bin da guten Mutes.
Die Sterne stehen gut. Das ist ganz sicher so. Das sind zwei sehr besondere Texte. Ich habe ja den Text, den du hast, auch schon lesen dürfen. Und ich habe eine Wahnsinnslyrikerin hier dabei.
Los, ich bin gespannt. Ich habe noch nichts von ihr gehört, noch nie.
Luise Esten, ich glaube, da bist du nicht die Einzige heute, der das so geht. Aber das ändert sich jetzt in den nächsten 5 Minuten rasant. Also, geboren 1814 in Gröningen, kleine Stadt in Sachsen-Anhalt, gestorben 1871 in Wangen im Allgäu. Und ich sag dir jetzt mal, wie du im Internet über Luise Esten hörst. Luise Esten, verheiratete Meier, geschiedene Esten, geborene Hoche. So.
Ja, genau.
Da merkst du gleich, da ist was los. Und es ist ein Leben wie ein Tornado, möchte ich mal sagen.
Wow.
Also die Lebensgeschichte ist super spannend und daraus leitet sich so klar dieser Text ab, den ich mitgebracht habe. Sie schreibt ihm im Alter von 32 Jahren, das heißt Lebensmotto, und weniger ist es nicht. Es ist wirklich eine ganz, ganz großes Bekenntnis einer eigenen Linie. Sagenhaft. Sie ist Tochter eines evangelischen Theologen und Konsistorialrates. Das ist interessant, weil dieses Milieu sich vielleicht ein bisschen erschließt, in dem sie groß geworden ist. Auch der geistige Einfluss, die Bilder, mit denen sie Welt und Literatur erfahren hat. Und als erwachsene Frau ist sie rasant gegen Religion aufgestellt. Das kommt in unserem Text auch nicht zu kurz, oder?
Nee, überhaupt
nicht. Merken wir ein bisschen was. Also Pastorentochter, weißt du
ja. Ja, ja, ich habe davon gehört. Ich habe davon gehört von den Pastorenkindern.
So mit 17 Jahren wird sie in eine Konvenienz-Ehe gezwungen, also eine vermittelte Ehe mit einem englischen Dampfmaschinenfabrikanten Samuel Esten, der in Magdeburg lebte, 23 Jahre älter war als sie. Oh, das war der Start ins Erwachsenenleben. Sie haben 3 Töchter zusammen gehabt. 2 davon sind als Kleinkinder, Babys verstorben. Und sie trennt sich von ihrem Mann mit 25 Jahren, weil ihr die Doppelmoral ihres Gatten irgendwie nicht mehr erträglich scheint. Er hat 4 Kinder von 3 weiteren Frauen akzeptiert. Irgendwie ging das nicht.
Nee,
das ging nicht.
Das geht auch irgendwie,
also
ich nicht.
Sie allerdings auch ziemlich exzentrisch gelebt, so dass er die Scheidung letztendlich wollte. sie war 25, dann haben sie sich wieder versöhnt, haben neu geheiratet und dann sich wieder scheiden lassen.
Ja, super. Das klingt ja so ein bisschen, also, weißt du, kennst du das Elizabeth Taylor und Richard Burton? So ein bisschen klingt das danach, oder?
Ich weiß nicht, wie freiwillig die zusammengekommen sind, aber ja.
Also doch, es ist freiwilliger wahrscheinlich.
Eine ziemlich verknotet und schwierige Geschichte. Von Luise kann ich, glaube ich, sagen, bei ihr war keine Doppelmoral da, sondern sie hat knallhart Position einer freiheitsliebenden Frau in dieser Zeit vertreten. Und das ist, also der Text, den ich gleich vortragen werde, ist 1846 verfasst. Das ist wirklich ein kampffeministisches Manifest, möchte ich mal so sagen. Sie ist 46 nach Berlin gezogen. Übrigens hat sie in dem Sorgerechtsstreit ihre Tochter verloren, mit ihrem libertinären Ansatz natürlich, ist nach Berlin gekommen in der vorrevolutionären Phase und ein bisschen wie Georges Sand aufgetreten, also oft in Männerkleidung gewesen, hat öffentlich geraucht, stell's mir vor.
Mein Gott, was für ein Skandal.
Ein Schock.
Ja, ja.
Ein Schock durch das Netz. Und sie ist anonym angezeigt worden, war daraufhin immer im Blick der Polizei und 1946 noch in dem Jahr dann ausgewiesen worden, weil sie eben politisch provokant war, weil sie die Religion scharf kritisiert hat. Und ich nenne mal so einen Satz von ihr, mag der Thron in Flammen stehen, da bist du eben fertig mit der Polizei und mit der Ordnungsmacht. Sie ist aus Berlin ausgewiesen worden, aus weiteren 14 Städten in Europa ausgewiesen worden in der Folge, mit falschen Pässen und zeitweise als Student verkleidet, hat sie sich so durchgeschlagen. 48 nach Dänemark gegangen als Krankenpflegerin, den dänischen Freischärlern geholfen und da verliebt sich in den Arzt Daniel Meyer, den sie später auch heiraten wird, geht mit ihm wieder nach Berlin zurück. Er ein ganz profilierter Demokrat. Er wird da auch verhaftet in der Zeit. Ihre Texte radikalisieren sich zunehmend und die damals ja schon formierte Frauenbewegung distanziert sich scharf von Luise Aston. Das ging zu weit. 1950 hat sie sich verheiratet mit Meyer, der daraufhin seine Stelle als leitender Klinikarzt in Bremen verliert, weil er sich nicht von seiner Frau, weil er nicht von Luise loslässt. Die beiden gehen an die Krim und wirken als Arzt und Pflegerin im Krimkrieg.
Wahnsinn. Ich fand es also unglaublich, wirklich, mir schlackern die Ohren. Was für eine Wegbereiterin.
Exil im Russland, in Ungarn, in Österreich. Seit sie im Exil ist, schreibt sie nicht mehr und kehrt dann 1871 nach Deutschland zurück, komplett verarmt, komplett vereinsamt und stirbt dort ganz jämmerlich.
Mutige Leben, das ist, verlangen oft wirklich
Wahnsinn, Opfer, ne? Ja. Also sie hat alles, immer alles auf eine Karte gesetzt. Ja. Es gibt ein Gemälde von dem damals renommierten Porträtmaler Johann Baptist Reiter von 1847, das heißt Die Emanzipierte. Und da sieht man sie, eine Frau mit Zigarette in der Hand und ganz keck stößt sie den Zigarettentabak so nach rechts oben von ihr, so in so einem scharfen Strahl aus, sitzt da mit Hemd und Fliege, also es ist sagenhaft.
Ja, vor allen Dingen zu dieser Zeit ist es sagenhaft. Also das ist,
ich habe
so viele Autorinnen jetzt aus dem 19. Jahrhundert vor Augen und es ist nicht zu fassen, es ist wirklich nicht zu glauben.
60 Jahre weiter wäre das auch mutig gewesen.
Aber da war's.
Aber 1846 undenkbar. Und jetzt kommt also der Text einer 32-Jährigen, die da schon lange so weit ist.
Ich finde den jetzt schon toll. So, Peng, du brauchst gar nichts mehr sagen. Das ist schon jetzt klasse. Ja, aber lies mal.
Hör mal zu. Dieser Text hat sozusagen ein Refrain. Der wird euch immer mal wieder begegnen. Und die erste Strophe, also ich fange mal oben
bitte
an,
ne?
Lebensmotto. Fromme Seelen, fromme Herzen, himmelssehnend, lebenssatt. Euch ist rings ein Tal der Schmerzen, eine finstere Schädelstadt. mag in schreckenden Gesichten bang vor mir das Schicksal stehen. Nie soll mich der Schmerz vernichten, nie zerknirscht und reuig sehen. Freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben. Leben, Meer, das endlos rauschend mich auf weiten Fluten trägt, deinen Tiefen freudig lauschend steh ich sinnend, stumm bewegt. Stürzt Gewittersturm, der Wilde jauchzend sich ins Meer hinein, schau ich in dem Flammenbilde meines Lebens Widerschein. Freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben. Liebe, von der Welt geächtet, von dem blinden Wahn verkannt, oft gemartert, oft geknechtet, ohne Recht und Vaterland, fester Bund von stolzen Seelen, den des Lebens Glut gebar, freier Herzen, freies Wählen vor der Schöpfung Hochaltar, freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben. Und solang die Pulse beben bis zum letzten Atemzug, weih der Liebe ich dies Leben, ihrem Segen, ihrem Fluch. Schöne Welt, du blühend Eden, deiner Freude reicher Schatz gibt für alle Schicksalsfäden vollen, köstlichen Ersatz. Freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben. So, Louise Aston.
Super. Also, Applaus, Applaus. Unglaublich. Das ist ja eine Ode an die Freiheit. Das ist fulminant. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch noch ihr Leben kennen, also sozusagen im Hintergrund diese Biografie haben. Ja. Wow.
Da ist also jedes Wort sozusagen ja, mit absolut. Herzblut geschrieben und ja. Mit eigenem biografischen Schmerz und Stolz gezeichnet.
Tapsen.
Da ist das ist zwar Lyrik, aber es ist eben auch ein Selbstbekenntnis, ganz klar.
Ja. Und es gibt an jeder Strophe, also den Refrain hast du ja erwähnt, also wir haben es jetzt alle verstanden, ja, freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben. Ausrufungszeichen, wir wollen jetzt auch hier nochmal sagen, wie sie das betont. Und dann gibt es in jeder Strophe etwas, an dem ich hängen bleibe und denke, das würde ich mir am liebsten rausschreiben und an die Wand heften, ja. Also das ist das, was wir schon, also was du anfangs schon zitiert hast, diese in der ersten Strophe finde ich, diese vier Zeilen, mag in schreckendem Gesichten bang vor mir das Schicksal stehen, nie soll mich der Schmerz vernichten, nie zerknirscht und reuig sehen. Ausrufungszeichen. Das finde ich, so viel Stolz ist da drin, ja?
Ja, auch. Es ist ein extrem gerader Rücken. Ja. Und das ist ja, du hast jetzt gelesen, die zweite Hälfte der ersten Strophe und die erste Strophe rechnet ab mit der zeitgenössischen gängigen Religion, fromme Seelen, fromme Herzen. Euch ist rings ein Tal der Schmerzen, eine finstere Schädelstadt. Also das ist eine Haltung, die religiöse Haltung ist eine gebeugte, ist eine, die sich aus Schmerz, Schuld und Reue speist und ist eine finstere Schädelstadt. Das ist ja die Übersetzung von Golgatha, also von dem Todesort von Jesus. Und in diese Golgatha-Szene wird natürlich auch unendlich viel hineingelegt an eigenem sich beugen müssen. Mhm. Ich sag mal jetzt in Verkennung dessen, dass das eine Befreiungsgeschichte ist. Es war auch eine in der Rezeption eine Knechtungsgeschichte. Und dagegen sprengt sie alle Ketten. Zack.
Ja, selbstverständlich.
Davor ja, werde ich nicht ganz zerknirscht
sein. Ja, mit 17 erstmal in Anführungszeichen zwangsverheiratet zu werden, ja, um sich dann so frei zu strampeln. Ja. Sicher, das ist erstmal, also sie hat schon mit Sicherheit erstmal viel Leid erfahren, um sich dann so eine Position überhaupt zu erlauben mit Anfang 30.
Und ganz genau. Jetzt und diese Geste, die du beschreibst, als so gerade und aufrecht. Sie bedient sich eben dieser religiösen Formulierung, nie zerknirscht und reuig. Also Buß und Reue, Zerknirschung und Reue, die Contritio, die Zerknirschung, das sind alles Motive, vor allen Dingen aus dem orthodoxen Luthertum, aber und die zu der Zeit wirklich Mainstream war in den Kirchen, in der Predigt der Kirchen. Und da ist sie einfach glasklar in ihrem absolut. Freiheitsdrang.
Und sie weiß ja auch, wovon sie spricht, ne? Also, dass sie als Pastorentochter, genau, und ist sie so aufgewachsen, ja.
So ist es. In der zweiten Strophe, dieses wahnsinnige Naturbild von dem Meer und den Fluten und dann knallt der Gewittersturm und der Blitz rein und sie sagt, das ist mein Leben.
Schau ich in dem Flammenbilde meines Lebens Widerschein. Also ja, das ist mein Leben und ich will es auch genauso. Das ist wow, was für ein Selbstbewusstsein. Und so geht es ja eigentlich in jeder Strophe weiter, finde ich.
Zack, im nächsten, also die Ode an die Liebe, die so gequält und beengt und geknechtet ist, wie sie das schreibt. Und dagegen steht die freie Wahl der freien Herzen vor der Schöpfung Hochaltar. Also nicht vor einem Hochaltar einer Kirche oder eines Fürstenthrones, sondern vor dem Hochaltar der Schöpfung. Das ist freies Leben, freie Liebe.
Genau. Und dann in der letzten Strophe. Und solange die Pulse beben bis zum letzten Atemzug, weil der Liebe ich dies Leben, ihrem Segen, ihrem Fluch. Und also eigentlich die ganze Strophe wunderbar. Schöne Welt, du blühend Eden, deiner Freuden reicher Schatz, gibt für alle Schicksalsfäden vollen, köstlichen Ersatz. Also auch da zeigt sich ja wieder, natürlich hat das alles seinen Preis. Ja, das kann man nicht, also so kann man schon gar nicht im 19. Jahrhundert leben, ohne etwas dafür, sozusagen, ohne die Rechnung zu bekommen dafür. Aber sie zahlt sie. Sie zahlt sie, weil sie sagt, das ist es wert.
Also es ist schon, so ist es. Schon also toll. Das ist dieser Drive, dieser vierten Strophe, den finde ich enorm, weil solange die Pulse beben, letzter Atemzug, das ist alles auch hochfragil. Da denkt jemand nicht mit Kraft ans Lebensende, sondern sagt es sozusagen die ganze Brüchigkeit von Leben und Sterben ist da drin. Die Liebe hat Segen und Fluch und an diesem Fluch lässt sich auch zerbrechen. Und dann geht sozusagen das Licht an.
Genau.
Schöne Welt, du blühend Eden. Das ist allen Schmerz wert.
Genau, das ist alles wert, der volle Einsatz. Ja, und wenn man das so sagen kann, also sie ist Anfang 30, hoffen wir mal, dass sie das am Ende ihres Lebens auch noch so hätte unterschreiben können, aber auf alle Fälle finde ich, ist das ein Gedicht, das ich habe es gelesen, habe gedacht, ja, ich habe es mir ausgedruckt und dachte, das lese ich jetzt einfach jeden Abend vor meinem Schlafen. Das finde ich schon, das zeigt eine unglaubliche Kraft. Habe ich auch selten, muss man lange nachdenken, dass man wirklich Anfang des 19. Jahrhunderts jemanden trifft, Anfang oder Mitte des 19. Jahrhunderts jemanden trifft oder eine Frau trifft, die mit so einer Kraft und so einem Selbstbewusstsein schreibt. Da wird man lange, ich glaube, wirklich suchen müssen. Wow.
Das glaube ich auch. Es ist eine unglaubliche Entdeckung. Und auch diese Szenen, die sich, wenn ich mich da eingelesen habe, in ihr Leben 46 in Berlin ergeben, also wo sie sowohl sich auch die Männer nimmt, wie das Leben es sich gibt, die den Pastoren die Stirn bietet, die dem König die Stirn bietet, die der Polizei ein Schnippchen schlägt. Also wirklich ein anarchisches, erfülltes, kraftvolles Leben.
Das
ich bin Ja, bin begeistert.
Ja, ja, genau. Und das bereitet natürlich den Boden, das meinte ich ja vorhin auch. Sowas bereitet natürlich den Boden für all das, was danach kommt. Ja, ob es jetzt Else Lasker Schüler ist oder die ganze, das, was dann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts passiert, passiert natürlich auch. Möglicherweise war Luise Esten auch jemand, der dann durchaus auch gelesen wurde oder zumindest dessen Leben bekannt war. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frauen Ende des 19. Jahrhunderts, die zumindest sich sozusagen distanzierten von dem, was man gemeinhin für das hielt, was Frauen tun sollten, dass die diese Kraft nicht in irgendeiner Art und Weise zumindest mal am Rande mitbekommen haben.
Das vermute ich und gleichzeitig ist es doch ein Hammer, also dass wir sie überhaupt nicht drauf haben.
Ja, finde ich auch.
Mindestens du sie nicht drauf hast, ja. Weil du in der Szene natürlich dich schon ein bisschen umgeguckt hast.
Definitiv. Ich habe die schon wirklich, finde ich auch den Hammer. Stimmt, dass sie dann letztendlich nicht so viel wiedergegeben wird, ja. Verrückt. Aber jetzt haben wir sie. Wir haben sie jetzt hier im Seelenfutter.
Zack. So. Diesen oberstolzen und freien und Religion von sich stoßenden Gedicht darfst du jetzt ein Bibel.
Ja, genau. Ich habe gedacht, ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob Luise Esten das so toll fände. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
Und ich habe es auch ein bisschen mit spitzen Fingern getan, weil ich dachte, wow. Was stelle ich denn hier? Was möglicherweise geht, ja, ich hoffe, man wird es ja nicht erfahren, aber was möglicherweise ginge, wäre sie zugegen, ist der Korinther, also ist das Paulus Wort, 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also es ist so ein bisschen das Angebot, es auch anders wahrnehmen zu können, als sie es oben tat, ja, in der Reue und dem Zerknirschten und dem Golgatha und den ganzen Schädeln um uns herum und immer nur geduckt gehen. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist zumindest das Angebot, was man ihr vielleicht machen kann.
Aber total. Also ich finde, es ist großartig gewählt, weil es die Linie in der Bibel stark macht, dieses Moment der Befreiung und der Würde und der Schönheit
des geraden Rückens, auch, ja.
Und es gibt die andere Linie und vor allen Dingen in der Aufnahme über die lange Kirchengeschichte hat es das immer wieder gegeben, dass es eigentlich zu einer Bewegung der Unfreiheit wurde, sowohl in der Herrschaft von Männern über Frauen als auch in der Herrschaft von Mächtigen über Arme, ist natürlich dann auch immer mit der Bibel draufgehauen worden. Ja. Aber die großen Freiheitsbewegungen der Menschheit in unseren Breiten, die sind eben auch religiös getriggert durch solche Sätze, wie du ihn gefunden hast. Mhm. Und ich finde, der steht da genau richtig. Und also Luise Esten, milde wird sie drauf schauen und sagen, gut.
Na gut, okay, das kann
ich ertragen. 2. Korinther 3,17 lasse ich durchgehen. Ja, das ist gute Wahl, Schwester.
Dann lies uns die Esten noch einmal, bitte.
Mach ich. Lebensmotto. Fromme Seelen, fromme Herzen, himmelssehnend, lebenssatt. Euch ist rings ein Tal der Schmerzen, eine finstere Schädelstadt. Mag in schreckenden Gesichten bang vor mir das Schicksal stehen, nie soll mich der Schmerz vernichten, nie zerknirscht und reuig sehen. Freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben. Leben, Meer, das endlos rauschend mich auf weiten Fluten trägt. Deinen Tiefen freudig lauschend steh ich sinnend, stumm bewegt. Stürzt Gewittersturm, der Wilde, jauchzend sich ins Meer hinein, schau ich in den Flammenbilde meines Lebens Widerschein. Freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben. Liebe von der Welt geächtet, von dem blinden Wahn verkannt, oft gemartert, oft geknechtet, ohne Recht und Vaterland. Fester Bund von stolzen Seelen, den des Lebens Glut gebar. freier Herzen, freies Wählen vor der Schöpfung, Hochaltar. Freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben. Und solange die Pulse beben bis zum letzten Atemzug, weiter liebe ich dies Leben, ihrem Segen, ihrem Fluch. Schöne Welt, du blühend Eden, deiner Freuden reicher Schatz, gibt für alle Schicksalsfäden vollen, köstlichen Ersatz. Freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben. Luise Esten.
Wow. Tja, sehr wunderbar. Und dazu durfte ich ja nicht nur ein Bibelwort stellen, sondern musste auch noch ein zweites Gedicht finden. Und ich finde, eigentlich reicht Luises Estens Gedicht für eine ganze Folge. Aber so ist es nun mal Brauch bei uns.
Und schön ist es, weil da ist dir was schön. Tolles ja. Zugekommen.
Ich glaube hier. Schon, dass es funktioniert, ja. Wilhelm Wackernagel hat es uns geschrieben. Karl Heinrich Wilhelm Wackernagel, um genau zu sein, ist 8 Jahre älter als Luise Esten. Er ist 1806 in Berlin geboren und hat natürlich ein völlig anderes Leben geführt, selbstverständlich. Als Mann musste er sich nicht freistrampeln, aber hat trotzdem auch einiges erlebt und nach Boden gerungen oder sozusagen, also wirklich hat schon nach Boden unter den Füßen gesucht. Seine Eltern sind sehr früh gestorben. Er war 9, als er den Vater verlor und 12, als die Mutter starb. Und ist dann großgezogen worden von seinen älteren Geschwistern, die sehr früh gesehen haben, dass er wirklich sehr begabt war. Und seiner Schwester und vor allen Dingen seinem älteren Bruder ist es zu verdanken, dass er das Gymnasium auch besuchen durfte. Beide mussten arbeiten. Der Lebensunterhalt war alles andere als gesichert. Und es war teuer natürlich, den Jungen länger auf die Schule zu schicken. Er hat dann auch studiert. Da musste er sich dann selber über Wasser halten mit Nachhilfeunterricht und Hilfsarbeiten all überall. Hat Geschichte und Germanistik studiert und auch schon während des Studiums angefangen zu veröffentlichen, vor allen Dingen Gedichte. Und was ich spannend fand, nach dem Studium 1828 ist er von Hoffmann von Fallatsleben nach Breslau eingeladen worden, der mit ihm zusammen schreiben wollte, weil er ihn so talentiert fand. Offenbar haben sie sich nicht so gut verstanden. Nach 2 Jahren haben sie sich wieder getrennt. Und Wackernagel ist nach Berlin zurückgegangen. Dann hat er 1833 eine Professur in Basel erhalten, als Germanistikprofessor, hat 6 Kinder aus 2 Ehen, allerdings jetzt anders als Luise Esten ist seine erste Ehefrau gestorben. Als Witwe hat er sich dann die zweite genommen. Und man kann sagen, also jetzt, nachdem ich mich ein bisschen bei ihm eingelesen habe, er ist schon damals im 19. Jahrhundert schon einer der bedeutendsten Germanisten im deutschsprachigen Raum gewesen. Neben den Gebrüdern Grimm damals, die er auch kannte. Er war befreundet mit Adelbert Camusso, mit Ludwig Uhland, den wir ja auch hier schon gehört haben, Jakob Burckhardt. Mhm. Und hat viele Studien und zahlreiche Bücher geschrieben. Unter anderem auch das deutsche Lesebuch aus dem 19. Jahrhundert. Ich glaube, das lohnt sich auch mal. Das kann man noch antiquarisch erhalten. Zu ganz großem Ruhm ist er nicht gekommen, wie seine Zeitgenossen, die Brüder Grimm, die ich gerade angedeutet habe. Aber seine Gedichte, jetzt wo ich einige von ihnen gelesen habe, die lohnen sich wirklich zu entdecken. Und mitgebracht von ihm habe ich das Gedicht »Nur ein Leben«. Ein Tropfen fällt, es klingt das Meer nur leise. Die Stelle wird umringt von Kreis an Kreise. Und weiter, immer mehr, nun ruht es wieder. Wo kam der Tropfen her? Wo fiel er nieder? Es war ein Leben nur und nur ein Sterben. Und kam auch eine Spur sich zu erwerben. Wilhelm Wackernagel.
Ach, wie schön, das ist ja jetzt der ganz andere Ton.
Ganz ruhig,
also
ja.
Eben hörten wir es brausend und aufstampfend und die Faust nach oben reckend. Und hier ist es ganz ganz leise, ganz zart.
Mhm. Ja, ja, und hier ist das, also ich fand, also ich mir war schon wichtig, es musste irgendwas zum Leben sein, und hier fand ich den anderen Blick mal so schön. Ja, also ich finde, sie ist ja mit Haut und Haaren in diesem Gedicht, und sie ist das, was sie da lebt, frei im Leben, frei. Und Wackernagel tritt so ein Schrittchen zurück und sagt, nur ein Leben, was ist das eigentlich? Und ich finde dieses Bild, das er da wählt, ganz wunderbar. Ein Tropfen fällt. Ich gehe die ganze Zeit mit, ich kann mir das genau vorstellen. Du hörst es kaum, es ist wie ein Regentropfen, ins Meer nur leise. Und dann wird die Stelle umringt, man kann sich das so richtig, man sieht das bildlich. Mhm. Und dann die Frage, wo kommt der eigentlich her? Warum, wo fiel er nieder? Und dann diese letzte Strophe, es sind ja drei Strophen, die letzte Strophe, finde ich. Es war ein Leben nur und nur ein Sterben. Und kam auch eine Spur, sich zu erwerben. Ja, das ist all das, was wir versuchen. Hier.
Ja. Mhm. Darin dann auch ein bisschen traurig, ne? In dem.
Ja, ein bisschen relativierend. Also es ist gar nicht so traurig. Es ist, also wir wissen nicht, was kommt, und wir wissen nicht, wie viele Spuren wir hinterlassen. Dessen können wir uns natürlich auf gar keinen Fall gewiss sein, aber dass der Versuch da ist, aber dass wir natürlich in diesem endlosen Meer, wie viel können wir da wirklich ausrichten? Das, ich finde den Gedanken, und ich finde diesen Blick darauf nicht nur traurig, ich finde ihn sogar ganz, wenn ich ehrlich bin, sogar ein bisschen entlastend und wohltuend. Wenn ich noch ein bisschen weiter darüber nachdenke.
Das ist die eine Seite, und es ist auch dies ist ja ein religiöses Motiv, der Tropfen, der ins Meer fällt, als ein Bild für das Sterben, mit dem großen Ganzen eins zu sein. Also kein besonders jüdisch-christlich-biblisch geprägtes Bild, aber ein religiöses Motiv, das immer wieder kommt, auch eher so eine mystische Note des mit dem ganzen Einswerden da drin. Aber es ist eben auch sehr, sehr bescheiden, sagen wir mal, im Schlusston. Ein Leben, nur ein Sterben. Es kam und wollte doch auch ein bisschen eine Spur. Also auch.
So ein kleines bisschen. Oh,
so ein bisschen.
Genau, so eine leise Hoffnung vielleicht. Mhm. Ja. Naja, aber ich finde diese Bescheidenheit eigentlich ganz schön, so als Kontrapunkt zu dieser absoluten Freiheit und dieser vollkommenen Unbescheidenheit, die ich ja verehre von Luise Esten, fand ich jetzt diesen Blick und diese Bescheidenheit also zum Schluss dazu eigentlich ganz schön.
Ja. Ja. Und in dem Mittelteil, Susanne, sozusagen die Grundfragen, die grundexistenziellen Fragen der Metaphysik. Also, wo kommt der Tropfen her? Und was ist das, wo er da aufschlägt? Also, wo kommt das Leben her? Wo geht das Leben hin? Aber das auch aus dieser stoischen Gelassenheit raus.
Naja, aus dieser Ruhe, aus dieser Betrachtung. Es ist eine Betrachtung. Es ist eine Betrachtung. Ich betrachte das und ich frage mich, wo kommt es her, wo geht es hin und was könnte das Motiv sein? Aber es hat eine gewisse Ruhe und Distanz. Aber das gefällt mir gut, muss ich sagen. Das ist tatsächlich genau das, was mich danach so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht hat, nachdem Esten mich einmal hochgewirbelt hat. Und du hast uns ein Bibelwort dazu gesucht.
Ja, naheliegend wäre zu lesen, also dieses Bescheidene biblisch zu verstärken, da gibt es eine ganze Menge Passagen dazu. Ich habe dem mich entzogen und ein Jesaja-Wort gefunden. Das ist ein bisschen eine Stichwort-Assoziation. Da geht es auch um den fallenden Tropfen und heißt, gleich wie der Regen vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern was auch immer damit dann geschieht, also gleich wie der Regen vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Da ist also der fallende Regen ein Bild, mit dem Gott beschreibt, wie er in die Erde wirkt oder in unser Leben wirkt. Das ist sein Wort, das hierher kommt und das nicht einfach wieder verdampft oder leer zurückkommt, sondern wirksam wird, Spuren hinterlässt. Ja. Ihm wird gelingen, wozu ich es sende.
Ja, sehr schön dazu. Das ist die kleine Hoffnung, wird da sozusagen, der wird da Raum gegeben. Und,
ja.
Und auch Berechtigung. Ja, ja, mach dir ruhig Hoffnung. Das wird wahrscheinlich so sein. Schön. Dann lese ich noch einmal den Text dazu.
Ja.
Nur ein Leben. Ein Tropfen fällt. Es klingt das Meer nur leise. Die Stelle wird umringt von Kreis an Kreise. Und weiter, immer mehr. Nun ruht es wieder. Wo kam der Tropfen her? Wo fiel er nieder? Es war ein Leben nur und nur ein Sterben und kam auch eine Spur sich zu erwerben. Wilhelm Wackernagel. Das Leben. Von allen
vom
Seiten betrachtet, oder?
Ja. Vom freien Leben und einem fallenden Tropfen haben wir diese Folge 96 benannt. Unsere Reihe wird ja langsam, kommt in so eine hochbetagte Nummerierung.
Und, ich verstehe gar nicht. Hoffen, es kann nichts mit uns zu tun haben eigentlich. Also nee, hochbetagt nee, zumindest nee, nicht. Nein,
ich hoffe, euch hat das Freude gemacht. Ja. Und wenn ja oder auch nicht, auf jeden Fall schreibt uns doch, wenn ihr Lust habt, seelenfutter@kirche-husum.de.
Und auf die 97. könnt ihr euch schon freuen. Also das wird auch
Das wird spannend, denn Susanne, wir haben einen Gast.
Ja, bitte.
Und auf den Gast freuen wir uns riesig, Kirsten Fehrs, Bischöfin von Hamburg und Lübeck. Die wird bei uns dabei sein und wir werden uns zu dritt unterhalten und uns Gedichte vorstellen. Es wird bestimmt total schön.
Es wird auch total schön. Ich bin auch echt aufgeregt, weil ich muss das Bibelwort zu Fehrs Gedicht aussuchen. Also drückt mir die Daumen, dass ich da auch wirklich was Anständiges finde. Ja, also eine Historikerin unter zwei Theologen.
Alles wird gut.
Mach's gut und bis dann.
Bis dahin.
Ich freue mich. Tschüss.